Und so diese Erkenntnis, dass eigentlich die nächste Minute, die nächste Sekunde, braucht nur einer, um die Ecke zu kommen und schon kann alles wieder komplett anders sein und du bist wieder unglaublich gut drauf, weil es genau diese Person war, die dich da wieder rausgeholt hat oder ein Umstand, der dich irgendwie wieder rausgeholt hat. Und so dieses Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, weder das eine noch das andere hat wirklich Bestand.
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden?
Los geht's mit einem ehemaligen Koch, der dann Sponsoring-Manager und Crowd-Butcher wurde. Queraussteiger Arne Bläsing.
Ja, willkommen. Das Schöne an der Menge an Folgen ist, dass man mittlerweile auch einige Berufe von beiden Seiten betrachten kann. Also Koch oder Gastro zum Beispiel hatten wir bisher zweimal als Einstieg und zweimal als Ausstieg. Heute haben wir mal beides und mal wieder einen Lebenslauf mit einmal alles gefühlt. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Arne Bläsing ist gelernter Koch, hat dann BWL studiert, hat lange als Sponsoring-Manager gearbeitet, war dann einige Jahre am Schweizer Paraplegikerzentrum, das sind vereinfacht gesagt so Querschnittsgelähmte, war danach bei der Deutschen Wildtierstiftung im Marketing und ist heute seit einigen Jahren mit der eigenen Firma namens Elbwild selbstständig. Und da ist er etwas ganz Verrücktes, nämlich Crowdbutcher. Das erzählt er aber gleich am besten selbst, was das ist. Willkommen, Arne.
Ja, hallo, André.
Ich fange mal ganz einfach an. Warum hast du eigentlich mal Koch gelernt?
Warum habe ich Koch gelernt? Gute Frage. Also zum einen hatte ich natürlich so die typischen Kinderberufe wie Feuerwehrmann, Polizist, Lokführer und so, die hatte ich schon alle durch. Und stand eigentlich immer gern schon am Herd und habe mir immer selber was zurechtgepuzzelt und gemacht und getan. Manchmal sehr zum, meine Freunde fanden das teilweise nicht so lecker, was ich da zusammengebrutzelt habe für die. Aber es war schon immer irgendwo eine Faszination, was man aus Lebensmitteln machen kann, einfach durch die Veränderung des Aggregatzustands, einfach Hitze. Was da geht, welche Aromen man herauszaubern kann. Und das war einfach eine Faszination und das wollte ich gerne lernen.
Ah, und direkt nach der Schule dann da bei einem Restaurant beworben einfach? Oder wie ging das?
Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Also ich war zuerst sehr lange auf dem Gymnasium, Betonung liegt auf sehr lange. Bin dann auf die Realschule gegangen, habe das letzte Jahr auf der Realschule gemacht und dann war es relativ klar, was für einen Beruf sollte ich lernen. Studium ging da ja nicht mehr. Mhm. Und dann ist es der Koch geworden. Das war dann für mich sehr klar.
Und wie war das?
Die Lehre war super auf der einen Seite, ernüchternd auf der anderen Seite. Und ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt mit dem Lehrbetrieb, in dem ich war.
Klär doch mal beide Seiten. Weil ja. Wir hatten also gerade, wie gesagt, wir haben ja schon einige Gastro-Leute hier gehabt. Und wenn ich jetzt als Nicht-Gastro irgendwas mitbekommen habe, dass das wahnsinnig unterschiedlich immer ist. Also da gab es von Anschreien bis zum feinen Künstler, war da immer alles dabei in der Gastro.
Ja, also der feine Künstler, der war es in der Lehre eher weniger, denn das war ein recht kleiner Betrieb in Harburg, den gibt es heute nicht mehr, aber ein reiner Lehrbetrieb. Also wir mussten im Grunde genommen vom ersten Tag gleich richtig ran.
Was denn reiner Lehrbetrieb?
Also wir hatten den Küchenmeister, dann war der alte Restaurantleiter, der war damals schon 80 Jahre, als ich angefangen habe. Aber ein sehr, sehr guter Koch, der auch mal deutscher Reichssieger war, der Name sagte schon, also schon ein paar Tage her. Und sein Sohn hat den Laden übernommen und wir hatten, als ich da war, hatten wir 5 Lehrlinge und sonst niemanden, also in den unterschiedlichen Lehrjahren dann.
Ach krass, aber das war dann ein Restaurant immer noch, oder?
Also genau, das war ein reines Restaurant, deutsche Küche, allerdings mit eine sehr gute Küche, klassische Küche, sehr gute Küche, weil wir alles selbst gemacht haben. Und entsprechend der Lernpegel recht hoch war, weil wir haben keine Dosen gehabt. Wir haben wirklich komplett alles selber gemacht, was es wo heute wieder viele Restaurants hingehen und das machen. Auch die ganzheitliche Verwertung von ganzen Tieren zum Beispiel, was wieder kommt, was auch super ist. Aber da werde ich sicherlich später noch ein bisschen was erzählen. Das haben wir damals auch schon gemacht. Wir hatten nur keine ganzen Rinder. Aber gerade was Wild anging, das haben wir direkt vom Jäger gekriegt, haben es komplett verwertet, haben selber gewurstet und. Also das war der Part, der wahnsinnig spannend war und toll war. Aber so die Arbeitszeiten damals als Heranwachsender war natürlich die Hölle. Und wenn ich nicht meine beiden besten Freunde damals gehabt hätte, die mich dann auch am Samstagabend noch aus der Küche gezerrt haben, nach Hause gefahren, ich hatte noch keinen Führerschein, nach Hause gefahren haben, dass ich duschen kann und dann gemeinsam irgendwo in eine Kneipe. Ich glaube, dann wäre ich ziemlich vereinsamt in der Zeit.
Ach krass, waren das wirklich solche Arbeitszeiten?
Also ja, also gut, für die Gastronomie ist das und für alle, die aus der Gastronomie kommen, die lachen darüber, weil's täglich Brot ist. Aber ich habe damals angefangen um 9, was ja relativ spät ist, dann bis 15 Uhr und dann ab 17 Uhr wieder bis 22, 23 Uhr. Und die Zwischenzeit war frei, aber die Zeit konnte man natürlich nicht wirklich nutzen. Ja. Und das 6 Tage die Woche, also ein Tag war dann frei. Ja, ja. Aber das war relativ normal. Natürlich hat es dann mit der Zeit genervt. Gerade wenn man den Abend vorher dann feiern war, dann hat man die 2 Stunden dann genutzt, um mal ein bisschen zu schlafen. Aber wenn dann irgendein Gast kam, der dann noch was Warmes haben wollte und man Dienst hatte, dann wurde man halt vom Sofa geholt. Also das war aber völlig normal.
Ah, du hast dann ja nach der Ausbildung dann direkt die ganze Branche direkt gewechselt. Deswegen muss ja die Ernüchterung. Also lag das daran, also an den Arbeitszeiten vor allem?
Nee, das lag eher so ein Stück weit daran, so der Hang zur Perfektion ein Stück weit, weil ich habe mir gesagt, wenn ich ein Koch bleibe, dann will ich ein unglaublich guter Koch werden. Mhm. Und dazu war ich im positiven Sinne nicht kochverrückt genug. Weil Kochen hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, aber so diesen letzten Kick, den es wirklich braucht, um richtig guter zu werden, den hatte ich nicht. Und da waren so unglaublich viele Interessen da, die ich auch gerne oder denen ich auch gern folgen wollte und was ich auch machen wollte. Ich wollte schon damals nicht nur in eine Richtung gehen und da wirklich es bis zur Perfektion treiben, sondern ich wollte möglichst breit in vielen Bereichen was wissen. Deswegen ist es letztendlich mit dem Kochen dann nichts mehr geworden. Also ich habe dann direkt nach der Lehre, habe ich dann das Fachabi gemacht. Und da bin ich dann quasi noch in der Gastro geblieben, weil das war eben Fachabi, also fachbezogen. Da wurden dann die zukünftigen Ökotrophologen ausgebildet, die dann Ökotrophologie studiert haben. Und dann habe ich mich eben komplett aus der ganzen Gastroszene verabschiedet. Aber diese Faszination Küche, Gastro war dann eine ganze Zeit verschwunden und war gar nicht da. Ist aber dann ja vor nicht allzu langer Zeit wiedergekommen und da bin ich sehr froh drüber.
Aber du bist dann ja richtig raus. Also du warst ja dann, also nach der Kochausbildung warst du dann ja auch erstmal auch lange in der, also erstmal beim Militär.
Ja.
Und dann im Ausland.
Ja, sehr lange.
Wie hast du das denn gemacht auch?
Naja, also für mich war vielleicht erstmal die Bundeswehrzeit, das war für mich eigentlich zwangsläufig. Ich habe eigentlich seitdem ich 16 war, 14 war, sowas in dem Dreh, habe ich immer gesagt und war felsenfest davon überzeugt, ich gehe nicht zum Bund, ich verweigere. Ja. Sämtliche Freunde von mir waren dann so drauf und haben gesagt, na ja, kommt halt, muss man halt hin, also gehen wir halt hin. Und das wollte ich nie. Also entweder ich tue etwas und dann tue ich das wirklich hundertprozentig oder ich lasse es sein. Aber so dieses, naja, man muss halt hin und dann ziehst du es einfach so durch und das war nicht so mein Ding und deswegen bin ich dann tatsächlich dann doch zum Bund gegangen, nachdem ich da alle Möglichkeiten hatte, vom Tauglichkeitsgrad her und habe ich dann sogar verpflichtet, war 2 Jahre da und das Ganze mit der Intention, naja, geh hin und versuch den Laden ein bisschen besser zu verlassen, als du ihn vorgefunden hast.
Und, ein hehres Ziel.
Ja, aber das also wenn man mit dem Ziel rangeht, dann wird vieles leichter, was eigentlich ziemlich bescheuert ist. Und da gab es genug bescheuerte Sachen. Und es hilft sehr und es hilft einem vor allen Dingen, finde ich, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, jo, das gefällt mir noch, was ich da sehe. Und da mache ich nicht das Äußere, sondern das Innere.
Ach echt? Also aber das hat geklappt, deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil letztendlich so über die großen Dinge, die verbessern zu wollen, da können wir gerne drüber reden. Das ist alles wunderbar und alles toll und hört sich dann auch sehr gut an. Aber ich glaube, dass man sehr viel doch auch im Kleinen machen kann und das auch muss im wirklich kleinsten Umfeld.
Aber hast du ein Beispiel?
Vielleicht auf die Bundeswehr bezogen, Sachen selber zu machen und zu zeigen, indem man es selber macht, mit gutem Beispiel vorangehen, solche Geschichten zum Beispiel. Und nicht einfach zu sagen, mach dies und das, zu erklären, warum sollte das gemacht werden, warum macht es Sinn, Sachen zu tun.
Ach, als Ausbilder jetzt?
Auch als, ja, gerade als Ausbilder, weil letztendlich geht es ja nicht darum, irgendwelche Leute zu erziehen oder auszubilden, die dann irgendetwas tun und gar nicht wissen, warum sie es tun, sondern sie tun es A, besser, wenn sie wissen, warum das Sinn macht, dass sie das tun. Und wenn es keinen Sinn macht, dann sollen sie es lassen.
Was war denn das da zum Beispiel? Erinnerst du dich noch an irgendwas?
Ach ja, so ein kleiner Schwang, der mich jetzt selber nicht betrifft, aber ich hatte das in meiner eigenen Ausbildungszeit da. Das war irgendein Winterbiwak im Harz. Und da kam ein junger Vorgesetzter, kam dann zu mir an und es war wahnsinnig kalt. Wir waren eben gerade dabei, die Zelte aufzubauen und er kam dann wirklich zitternd auf mich zu und sagte, hier, Sie, Jäger Blesing, da war ich noch nicht mal gefreit, da kam ich gerade aus der Grundausbildung, mir ist so kalt, ich mache mich gar nicht bewegen, bauen Sie mal mein Zelt auf. Und das ist so zum Beispiel so ein Ding, wo ich dann gesagt habe, bitte? Also natürlich sehr höflich, aber ich habe ihm dann gesagt, mach selber. O-Ton war anders, aber so in etwa habe ich gesagt, mach selber, dann wird dir warm. Aber das war so ein Beispiel, wie man es eben nicht macht.
Mhm. Ne? Aber und das hat geklappt?
Das hat funktioniert, ja, das hat funktioniert.
Oh. Gute Wortwahl.
Damals ja, ich glaube, heute wäre ich da nicht mehr so gut.
Aber wie hat jetzt die Bundeswehr diesen Auslandsaufenthalt dann motiviert?
Naja, die Bundeswehr hat den finanziert, den Auslandsaufenthalt. Weil ich war ja 2 Jahre da, habe da recht gutes Geld verdient für damalige Verhältnisse. Mhm. Genau, und Ziel war danach entweder gleich anfangen zu studieren. Ich wollte damals Tourismuswirtschaft studieren. Das war ein neuer Studiengang innerhalb des oder eine Fachrichtung des BWL-Studiengangs. Wenn das nicht klappt, dann wollte ich ins Ausland gehen. Und zwar reisen. Also nicht vorderrangig im Ausland arbeiten. Was sich dann auch ein bisschen ergeben hat. Aber da ging es dann wirklich drum, um zu reisen. Und das habe ich dann auch gemacht, weil 2 meiner besten Freunde waren auch unterwegs vor mir. Das war jetzt nicht die Motivation, das zu tun. Aber das hat es nochmal wieder verstärkt.
Ja.
Also ein sehr reiselustiges Umfeld, was Freunde angeht auch.
Und wo ging das? Also konntest du dir das dann aussuchen, wo es hinging?
Ja, ich habe so eine Art, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, wahrscheinlich nicht mehr, Round-the-World-Ticket gehabt. Da konntest du dir verschiedene Destinationen raussuchen. Und die einzige Bedingung war, dass du das innerhalb einer vorgegebenen Zeit, ich meine, es war ein Jahr damals, machen musst. Und es muss in einer Richtung sein, also entweder von West nach Ost oder von Ost nach West. Und du konntest innerhalb dieser verschiedenen Destinationen konntest du umbuchen. Auch kostenfrei umbuchen. Also hat man dann am Anfang, hat man sich halt gesagt, gut, was kennst du nicht? Das. Also fliegen wir zuerst mal nach London und dann in die Staaten. Und dann erschien mir damals die Westküste weitaus interessanter als die Ostküste. Also habe ich nur einen kurzen Stop in New York gemacht und bin dann direkt rübergeflogen nach San Francisco und bin dann so lang war es nicht, war nur ein paar Monate an der Westküste geblieben, bis nach Wyoming hoch und bin dann wieder runter, bin dann nach Hawaii geflogen, war da längere Zeit. Und dann nach Neuseeland, Australien und dann so langsam, dann war das Jahr schon lange rum. Und bin dann noch nach Asien geflogen und dann so langsam wieder zurück.
Und das hat alles noch die Bundeswehr finanziert?
Das hat die Bundeswehr finanziert, ja.
Nicht schlecht.
Ja, das also ich habe danach auch oft überlegt, Mensch, wie hast du das mit dem Geld gemacht? Ja. Weil so viel, es war für mich damals unglaublich viel Geld. Ja. Aber wie hast du ein ganzes Jahr davon leben können? Also klar, man musste ja in irgendwelchen Backpackers auch schlafen oder am Strand. Der Strand kostet nichts, aber die Backpackers eben schon, man musste essen. Aber letztendlich habe ich alles das gemacht, was ich auch machen wollte. Habe unterwegs dann letztendlich doch ein bisschen Geld verdient. Aber das war dann eigentlich eher zum Spaß.
Aber als Koch, oder?
Nee, ja, ja, auch als Koch. In Marlborough Sounds in Neuseeland, an einem wunderschönen Ort, der Picton hieß. Und deren Claim war, der hieß Portage. Ja. Und der Claim von denen war, there's no shortage at the Portage. Ja. Und da habe ich auch ein bisschen gekocht, ja.
Ach, geil. Also bist du einfach hingegangen hier, ich bin deutscher Koch und wenn ihr Bock habt.
Ja, ich hatte in Hawaii hatte ich ein Mädchen kennengelernt, die die Birkenstocks trug und deswegen dachte ich, sie sei eine Deutsche und habe sie angesprochen. Sie war eine Neuseeländerin, hat aber in Konstanz, glaube ich, eine ganze Zeit lang gewohnt, weil da ihr Freund auch war. Und die sagte dann, wie man das auf Reisen dann halt so macht, naja, wenn du denn mal da bist, dann ruf an, dann komm rum. Aha. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich glaube, sie war ziemlich überrascht. Aber die hat, ich glaube, Medizin studiert oder so und hat da quasi einen Studentenjob, einen Ferienjob gehabt. Ja. Und die hat mich dann da quasi eingeführt und hat mich da vorgestellt. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich dann in Portage gelandet bin erstmal und da ein bisschen als Koch gearbeitet habe, ja.
Was waren so die beste, also weißt du noch so die beste Erfahrung von der ganzen Zeit?
Von der ganzen Reise oder jetzt speziell?
Speziell so von der ganzen Reise.
Also das ist vielleicht, dass man, es ist ja nicht alles alt Sonnenschein auf so einer Reise, gerade wenn man allein unterwegs ist. Ja. Das heißt, die meiste Zeit ist man nicht allein unterwegs, weil man Leute trifft, mit denen man dann zusammenreist. Aber natürlich gibt es dann auch irgendwelche Situationen, wo man unglaublich traurig ist und einfach nicht mehr weiß, wie es weitergeht und wirklich Heimweh hat und alles Mögliche. Und so diese Erkenntnis, dass eigentlich die nächste Minute, die nächste Sekunde, braucht nur einer, um die Ecke zu kommen und schon kann alles wieder komplett anders sein und du bist wieder unglaublich gut drauf, weil es genau diese Person war, die dich da wieder rausgeholt hat oder ein Umstand, der dich irgendwie wieder rausgeholt hat. Und so dieses Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, weder das eine noch das andere hat wirklich Bestand. Das ist für mich persönlich, da hat jeder natürlich seine anderen Erlebnisse oder Sachen, die einem wirklich geblieben sind. Aber wenn ich jetzt spontan drauf antworte, dann ist es wirklich das.
Ja, wenn man das nicht vergisst, dann sitzt man nie so richtig tief in seinem...
Ja, das ist so. Also das ist auch eine Sache, die mir neben vielen anderen natürlich da wirklich geblieben ist. Ja. Weil das ist die Faszination des Reisens. Dass man quasi als Fremdkörper irgendwo hinkommt und sofern man offen ist, so unglaublich viel erleben kann. Positives, aber auch natürlich Negatives, ganz klar. Aber nichts hat irgendwo richtig Bestand. So ist es mir zumindest ergangen.
Ne? Ja, aber das kannst du ja wirklich für alles nehmen.
Ja, das ist so.
Das ist ja echt eine große Weisheit.
Ja, also, na, Weisheit weiß ich nicht. Aber das ist sicher so, ja. Und das hilft einem, wenn man es ein bisschen behält.
Ja.
Und vor allen Dingen auch diese Lust auf mehr, diese Lust auf etwas Neues zu erfahren, etwas Neues sehen. Versuchen wirklich offen an verschiedene Sachen ranzugehen, aber dann auch sehr, natürlich sehr zu differenzieren und für sich selber dann den Weg zu finden. Ich weiß nicht, irgendjemand hat mal gesagt, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Unglaublich schöner Spruch, der stimmt natürlich da auch. Nicht? Ja. Also irgendwo ist man natürlich eine geformt, mehr oder weniger geformte Persönlichkeit, wenn man auf Reisen geht. Und ich finde, das Wichtigste ist dann immer dieser Blick in den Spiegel, dass der passt und dass man das gut machen kann. Aber das trifft nicht nur auf Reisen zu, das trifft auf alles zu, im Grunde genommen, was man macht.
Du hast dann ja das ganze Reiseding ja versucht, da nochmal in eine Ausbildung zu gießen.
Ja.
Das war immer so ein Vorgespräch, ist immer ganz lustig. Okay, ich frage ja meistens nach einem Lebenslauf und dann ist auch meistens meine Bitte, wenn es geht, schreib den kompletten Lebenslauf oder so, sag mal auch die Station, die du normalerweise nicht reinschreibst. Und da war hier zum Beispiel eine abgebrochene Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann dabei.
Stimmt. Ja, die hatte ich schon fast vergessen. Die hatte ich wirklich schon fast vergessen. Ja, also als ich dann insgesamt nach 2 Jahren waren es dann, oder knapp 2 Jahre vom Reisen wiedergekommen bin, war natürlich die Frage, okay, was jetzt tun? Wieder kochen wollte ich nicht. Und ich wollte dann aber irgendwas mit Reisen machen, wie man das so sagt. So, ja, ich will irgendwie irgendwas mit Reisen machen, weil das ist ja cool. Damals gab es ganz frisch gerade Studium zum also ein BWL-Studium, aber Touristikwirtschaft heißt das, glaube ich. Das wollte ich machen. Aber trotz meiner Langzeit, die ich reisen war, und der Bundeswehrzeit, damals war der NC drauf, war der immer noch viel zu grottig, meiner, den ich hatte. Also ich habe auch mit Wartesemestern keinen Studienplatz gekriegt. Dann habe ich mich nochmal für BWL beworben, eine Studierichtung, die ich nie im Leben machen wollte. Aber man kann ja so viel denn damit machen, wenn man dann mal fertig ist.
Das ist ja nicht gelogen.
Naja, jedenfalls habe ich dann gesagt, gut, aber wenn du keinen Studienplatz kriegst, dann, weil du willst ja irgendwas mit Reisen machen, dann bewirbst du dich als Reiseverkehrskaufmann. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann verschiedene Tests gemacht und siehe da, ich habe eine Lehrstelle gekriegt. Und als ich die dann gekriegt habe, hatte ich erstmal ein unglaublich schlechtes Gewissen, weil die Leute, die mit mir den Test gemacht haben, die habe ich ja kennengelernt. Und da waren wirklich Leute dabei, das war deren größter Herzenswunsch, diesen Job zu machen. Und ich habe ihn eigentlich nur so, naja, halt besser als nichts gemacht. Und ja, dann hatte ich diesen Studienplatz, diesen Ausbildungsplatz, habe den dann auch angefangen. Na, ich glaube, ich war 3 Wochen oder 4 Wochen dabei und dann hatte ich einen Studienplatz. Ja, und dann hatte ich halt den schweren Gang und habe gesagt, ich breche ab. Das war zu dem Zeitpunkt das erste in meinem Leben, was ich überhaupt an Ausbildung irgendwie abgebrochen hatte. Und ja, und dann habe ich mir nur gesagt, naja, dann...
Wie lief das Gespräch?
Kriegt es ja wenigstens der ihn unbedingt haben wollte, weil der war sozusagen mein Nachrücker.
Ach so,
und
okay.
Da hat es einen guten getroffen. Ja, das Gespräch weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass die Leute wahnsinnig enttäuscht waren. Und ich fand die 4 Wochen eigentlich auch ganz gut, aber ich wollte halt lieber studieren. Und das war es dann eigentlich.
Naja.
Naja, und dann kam halt das glorreiche BWL-Studium in Bremen.
Wieso so glorreich?
Ja, weil das ja im Grunde genommen eine Studienrichtung war, die, wo es genug Fächer gibt, die mir überhaupt keinen Spaß machen und die ich auch nicht, ja, bis heute nicht bin. Und das Grundstudium war schlimm. Es war die Hölle für mich, mich da durchzukämpfen. Aber danach,
warum?
Ja, da waren dann so Fächer wie Mathe und wie Statistik und wie allgemeine BWL. Gut, das ging noch. VWL war auch nicht unbedingt meins. Also interessant wurde es dann für mich erst, als ich dann mit Ach und Krach das Vordiplom bestanden hatte und dann in den Hauptstudiengang gekommen bin. Und da wurde es dann wirklich interessant. weil da war es dann Marketing, da war es Personalwirtschaft, das machen ja alle die, die mit den eigentlichen BWL-Fächern nicht so viel zu tun haben, sagt man. Und da wurde es dann wirklich interessant und da hat es dann auch echt Spaß gemacht.
Oh. Und wie, dann warst du da ja auch, also Personalwirtschaft und Marketing, wobei die beiden ja auch schon sehr unterschiedlich sind.
Also ja, das schon, aber so diese Personalwirtschaft, das ist halt wirklich das Interesse an Menschen.
Ja, gut.
Und an der Ausbildung von Menschen, das hat eine Faszination, finde ich, weil jeder Mensch ist unterschiedlich und wie man auf die Leute zugeht, wie man Menschen fördern kann, wie man sie fordern kann, was man nicht kann, wo man Leute, also klassisches Thema für die Personalentwicklung letztendlich, wo setze ich diese Person am besten, auf welchen Job setze ich sie, dass sie da auch passt. Mhm. Und das hat eine Faszination nach wie vor. Und von daher hat das gut gepasst. Und Marketing, das ist halt so ein schönes Fach, was so ein Allrounder-Fach ist. Und da kann jeder mal ein bisschen mitreden. Und das habe ich dann auch gemacht, ja.
Was war denn aus dieser Personalwirtschaft? Weil das ist ja ganz spannend, weil der Podcast hier, da geht's ja eigentlich, das ist ja auch so ein im Berufeschwerpunkt, deswegen würde mich da jetzt mal nochmal, würde ich nochmal gerne nachbohren. Also was waren da so deine Erfahrungen oder die du da so rausgenommen hast aus dem Studium oder aus der Zeit, aus dem Personalmanagement, was jetzt interessant war, also was, wie man Leute wo Leute vielleicht am besten merken, dass sie da jetzt gerade richtig sind oder eben auch nicht?
Ja, das war eigentlich weniger das Studium. Kam eigentlich eher später dann in der Zeit, in der ich selber auch dann Vorgesetzter war und selber in der Verantwortung stand, irgendwelche Teams zusammen zu packen, zu friemeln, die eigentlich gar nicht zusammenpassen am Anfang, wo die einzelnen Mitarbeitenden auf komplett falschen Positionen sitzen, die sie auch schlecht machen, wo sie wirklich schlecht performen, aber wiederum auf einer anderen Position extrem gut waren innerhalb des Teams. Und das kam erst später, muss ich sagen, so in der eigenen Verantwortung dann wirklich zu gucken, okay, wo setze ich die Leute hin? Wie kann ich mit den Leuten reden? Wie kann ich auf die Leute zugehen, so dass sie es auch verstehen? Das ist wieder dieses Ding, ich kann es auch befehlen, aber dann wird es nicht mitgetragen mit den Mitarbeitenden, sondern letztendlich geht es darum, dann die Menschen zu überzeugen davon, dass es Sinn macht, zumindest das andere Mal auszuprobieren.
Ja, wie merkt man das als Außenstehender? Also als Halbaußenstehender?
Naja, als Vorgesetzter sollst du ja eigentlich nicht Außenstehender sein. Du sollst ja eigentlich mit drin sein. Und durch viele, viele Gespräche, natürlich auch durch, je nachdem, wo du sitzt, durch das Verifizieren von Zahlen, bringt deine Abteilung, je nachdem, was es für eine Abteilung ist oder wie das organisiert ist, performen wir gut, performen wir schlecht. Und wenn schlecht performt wird, dann musst du irgendwelche Stellschrauben machen. Die können ja unterschiedlichst sein. Ja. Und eine davon ist eben zu schauen, sind die Mitarbeitenden auf den richtigen Positionen? Können sie da einen guten Job machen? Sind die glücklich in dem, was sie tun? Oder sind sie es vielleicht gar nicht? Weil letztendlich merken sie es auch, dass sie da gar nicht so hinpassen. Aber sie haben es ja schon immer so gemacht. Und dann den Mut zu haben, von beiden Seiten, also es ist ja nicht nur eingleisig das Ganze, dann den Mut zu haben, ja, ich gehe auch auf eine andere Position als Mitarbeitender, von der ich mir im Augenblick gar nicht vorstellen kann, dass mir die überhaupt Spaß bringt, aber dann nach kurzer Zeit sehe, hey, geil, genau das ist es. Genau das ist es. Jetzt bringt mir das auch wieder Spaß, in den Job zu gehen. Und als Vorgesetzter kriegst du ja das direkte Feedback oder solltest du es kriegen. Ja. Und das ist ein unheimliches Glücksgefühl, finde ich, wenn du das wirklich hinkriegst, weil letztlich ging es mir so, dass ich nächtelang nicht geschlafen habe und mir überlegt habe, ey, wie kriegst du das hin? Wie kriegst du das hin? Das geht doch gar nicht. Wie schaffst du das? Weil das waren ja alles liebe Menschen und die nicht zu verlieren. Aber die so einzusetzen, dass die auch Bock drauf haben und dass das Team so zu halten, dass es dann funktioniert letztendlich. Und das ist, finde ich, eine unglaublich spannende Aufgabe.
Ja. Ja, aber wie kriegst du das raus dann, also welche Position dann passen könnte? Weil ich frage deswegen, weil es gibt ja nichts in Unternehmen, was häufiger schief geht. Also das, ja. Es gibt ja immer, ich zitiere, ich habe hier schon so ein, zwei Mal diesen Gallup Engagement Index zitiert, der jedes Jahr aufs Neue herausfindet, dass irgendwie 80% aller Festangestellten unzufrieden in ihrem Job sind. Und deswegen frage ich immer, also wie kriegt man das denn dann raus?
Naja, es also ich kann es ja nur von mir aus sagen und ich habe es gemacht. Also es gibt auch genug Fälle, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, davon mal ganz abgesehen. Mhm. Aber das sind halt sehr viele Gespräche. Das sind wirklich sehr viele Gespräche, dass du rauskriegst, auch nicht nur Jobgespräche, auch sonst, dass du die familiäre Situation hast. Ich erinnere mich an einen Mitarbeitenden, der nur 40% arbeiten durfte, weil er einen Unfall hatte. Und hatte aber Kundenkontakt, hat Projekte betreut, wo er ständig Kundenkontakt hatte, also am Telefon. Und die Kunden haben ihn angerufen in seinen Projekten. Und er war aber nur 40% da, konnte auch nicht mehr, es ging nicht. Und die Kunden waren unzufrieden, weil der Mitarbeitende nicht da war. Er war selber unzufrieden, weil er keinen guten Job machen konnte, weil er eben nicht da war, war überfordert und. Und das war nicht nur ein Funskerl, sondern auch ein guter, ein richtig guter. Und später hat er dann einen anderen Job gemacht, wo er eben nicht mehr diesen direkten Kundenkontakt hatte, nur noch sehr eingeschränkt. Und alle waren zufrieden, die Kunden waren zufrieden, dass sie besser betreut wurden und ständig betreut wurden. Und er hatte diesen Druck nicht mehr, ständig da sein zu müssen, obwohl er es nicht konnte. Also das ist so ein kleines Beispiel einfach nur.
Das hast du ja in wirklich einigen Firmen dann gemacht. Also du bist ja relativ oft zumindest in der Anfangszeit ja gewechselt. Was war denn da jetzt eigentlich so das Spannendste aus dieser Zeit? Also aus den Firmen, also als Marketing und Personalwirtschaft in den verschiedenen Firmen?
Also im Grunde genommen in jedem Job was anderes. Also ich war ja ich habe ja angefangen nach dem Studium mit Event-Marketing und Below-the-Line-Marketing. Und das war eine unglaubliche Faszination, weil auf einmal war man unglaublich wichtig. Wir hatten wahnsinnig Geld zur Verfügung, wo man heute auch sagen würde, mein Gott, so ein Haufen von, nicht Kindern mehr, aber die spielen da rum mit so viel Geld, das ist ja wohl nicht möglich. Da ging es um Skateboarding, da ging es um Snowboard-Events und so weiter und so fort, Windsurfen, Surfen. Also per se schon mal ein cooles Umfeld. Ja. Dann hatten wir gar nicht weit weg von hier, wir sind ja jetzt hier auf dem Hamburger Kiez, hatten wir unser Büro. Das war ein Penthouse, unglaublich cool. Das ganze Surrounding hier erinnert mich auch ein bisschen daran, muss ich sagen. Unheimlich cool, eben das ganze Geld und wir sind irgendwo hingekommen und es hat einfach Spaß gemacht. Man hat das gemacht, was man schon immer machen wollte, hatte eben auch das Geld zur Verfügung, das zu tun. Das war da so die Faszination. Ja. Dann später bei der Expo, da war ich ja zuständig für das Merchandising Offsite, also alles, was nicht auf dem Weltausstellungsgelände war. Da war es ganz was anderes, da war es die Internationalität. Da sind wir zum Mittagessen, also während der Expo-Zeit eigentlich, das war so der Schnack, wo wollen wir zum Mittag hin heute? Och, lass mal nach Jordanien. Kaffee trinken wir in der Schweiz. Also das waren die verschiedenen Pavillons, die wir da hatten. Und das war so diese Faszination, die da war. Nicht? Ja. Und dann später, dann bin ich ja in die Schweiz gegangen, war sehr lange, also dann wirklich in der Schweiz, nicht im Pavillon, sondern wirklich in der Schweiz. Hab da zuerst auf Agenturseite gearbeitet, hab dann gewechselt, immer im Sponsoring-Bereich, hab dann gewechselt zu der größten Brauerei in der Schweiz. Und da war es natürlich auch diese Faszination des ganzen Umfelds. Du bewegst dich in VIP-Bereichen, du bewegst dich oder sprichst mit Leuten, die man normalerweise nur aus Funk und Fernsehen kennt. Und das hat eine Faszination bis zu einem gewissen Grad. Also ich kann ja immer nur von mir reden, nicht? Ja. Oder es hatte eine Faszination zu einem gewissen Grad, weil die Leute kennt man sonst ja wirklich nur irgendwelche VIPs. Man bewegt sich im gleichen Umfeld, wird geschätzt, aber auch da natürlich wird man selber geschätzt oder wird das Geld geschätzt, was man eigentlich im Hintergrund hat und ja ausgeben will, und die anderen wollen das haben. Aber da ist dann irgendwann auch mal Feierabend, und das war's dann bei mir ja auch.
Aber wie sieht so ein typischer Arbeitstag im Sponsoring-Management aus? Um es mal, wer es gar nicht kennt.
Naja, so ein typischer, also ich frage mich gerade, ob es den gibt, diesen typischen Tag im Sponsoring-Management, weil letztendlich ist natürlich sehr viel Büroarbeit. Das ist nicht nur in VIP-Bereichen abhängig. Ist sehr viel Büroarbeit. Du überprüfst, oder du solltest deine eigenen Produkte, deine eigenen Marken kennen. Die Botschaft, die du rüberbringen willst, solltest du kennen. Und dann suchst du dir die entsprechenden Kommunikationsträger aus. Und das kann dann zum Beispiel Fußball-Bundesliga sein, das kann zum Beispiel Skisport sein, das können irgendwelche Kulturevents sein, etc. pp. Also wo befindet sich deine Zielgruppe? Was sieht deine Zielgruppe? Im Grunde genommen ist es klassisches Marketing, bloß eben auf den Sponsoring-Bereich bezogen. Und dann gehst du in die Verhandlungen mit den Unternehmen. Im besten Fall als Sponsoring-Manager, eigentlich Voraussetzung, solltest du wissen, wo wirkt deine Marke am besten, wo kommst du am besten an deine Zielgruppe ran. Also auch das klassische Marketing, wobei ich vom klassischen Marketing solides Halbwissen habe, aber mehr auch nicht. Ja. Gut, dann gehst du halt in die Verhandlungen mit den Vereinen, mit wem auch immer, oder den Kultureinrichtungen. Handelst die Markenpräsenz aus, die Produktpräsenz aus, und das wird dann entsprechend umgesetzt.
Und wie sieht es dann aus? Also jetzt als Außenstehender könnte man ja sagen, okay, der klebt sich dann das Logo auf den, also bei Formel 1, die so eine wandelnde Plakatwand sind, da ist es ja, glaube ich, noch am offensichtlichsten. Und jetzt Social Media Profile sind es heute eher. Und was macht man da alles?
Ja, gut, ich muss gestehen, der ganze Social-Media-Bereich, da war ich schon lange nicht mehr im Job drin, also zumindest nicht in dem Job drin, als das denn alles kam. Und da habe ich wirklich noch weniger als Halbwissen. Da bin ich komplett raus, was das angeht. Das ist einfach so. Das ist wahrscheinlich auch eine Frage, oder das ist ganz sicher eine Frage des Alters. Aber um jetzt zu sehen.
Wie war es damals? Also wie war es da? Bei dir?
Naja, da ging es hauptsächlich um die klassischen Sportarten. Also jetzt in der Schweiz bei der Brauerei, da war es Eishockey, weil Eishockey extrem stark ist in der Schweiz nach wie vor. Da war es Fußball, die Nationalmannschaft. War da auch einige Ligavereine. Und da geht es dann wirklich darum zu sagen, okay, ja, wo kommt denn das Logo letztendlich hin? Wie hoch ist die Logo-Sichtbarkeit in den verschiedenen Medien? Und dann wieder die klassischen Medien, Print natürlich, dann TV, Social Media, wie gesagt. Gab's das überhaupt schon? Ich glaube nicht. Gab's noch nicht.
Ist relativ, ja, ist man auch immer überrascht,
gab's
wie neu das ist.
Ganz gab's
schön.
Noch nicht.
Das ist krass, was das für einen Einschlag hatte, ne? Dass man denkt, das gibt es schon total lange, aber es gibt es tatsächlich, glaube ich, erst seit 10, 12 Jahren oder so.
Na gut, die Telefone mit Wählscheiben sind auch nicht so lange her, das sind auch erst 30 Jahre oder so.
Ja, also, ich denke das immer, das war schon immer da war.
Schon Wahnsinn. Ah ja, und danach bewertest du dann letztendlich deinen Erfolg, nicht?
Ja.
Wie dann in der Zielgruppe die Verkäufe steigen, das war jetzt in der Brauerei sehr, sehr stark, wurde das beobachtet und geforscht. Und irgendwann hatte ich dann wirklich keinen Bock mehr, im VIP-Bereich zu stehen und mich wichtig zu fühlen und mein Sekt, beziehungsweise in dem Fall dann mein Bier zu trinken und mit anderen Leuten rumzustehen, noch wichtig zu tun, die das Gleiche machen. Das war dann... War dann irgendwann die Zeit einfach vorbei. Das war so ein, ja, mehr oder weniger war das so ein Gefühl, einfach zu sagen, so, ja, komm, gehst jetzt hin, morgens Nach dem Aufstehen gehst du jetzt hin, machst deinen Job. Ja, macht ja Spaß, ist ja in Ordnung. Aber was so diese ich weiß nicht, ob das jetzt zu overdone ist, aber diese Sinnfrage in Anführungszeichen war, warum machst du das eigentlich? Und ich habe halt dann irgendwann festgestellt, dass ich absolut keine Motivation mehr daran finde, dass wir 2 Hektoliter Bier mehr verkauft haben. Also das war irgendwann vorbei. Mhm. Und obwohl das natürlich ein schön weiches Sofa war im übertragenen Sinn, kriegst du ein gutes Geld, den Job kannst du auch mittlerweile und kennst sehr viele Leute, hast deine Verbindung, weißt, in welchem Netzwerk du dich umgibst und spätestens dann, und das zog sich auch so ein bisschen durch jeden Job, habe ich mir gesagt, komm, was Neues. Was für dich jetzt in diesem Augenblick mehr Sinn macht als das, was du bisher machst. Und dann mit allen positiven Effekten, aber natürlich auch mit den negativen Effekten, weil du komplett neues Netzwerk aufbauen musst, quasi als Newcomer wieder neu irgendwo reinkommst. Und dir im Grunde genommen alles, na nicht alles, aber sehr vieles neu erarbeiten musst. Aber das macht auch gerade die Spannung dann wieder aus.
Ja, und vor allem auf dem Level dann komplett wechseln, da fällt man ja auch wirtschaftlich erstmal ordentlich tief, oder?
Ja, das schon, aber das ist, finde ich, eher eine Nebensache. Also für mich, ich will da keine Allgemeinweisheiten loslassen, um Gottes Willen.
Nee, du sitzt ja hier.
Aber das, für mich war das immer so, dass mir das relativ egal war.
Ja.
Auch klar muss man dann mit den Konsequenzen leben, das muss man aber mit allem, was man tut, egal was man tut. Und wenn es dann finanziell heißt, für einen gewissen Zeitraum, von dem man ja noch nicht weiß, wie lang der sein wird, aber dann den Gürtel enger zu schnallen, das gehört halt dann zu der Entscheidung mit dazu.
Ich glaube, das befreit aber auch sehr, weil ich glaube, viele, die jetzt sagen so, nee, oh, jetzt weniger Geld, das geht eben nicht, die sind dann halt auch da so ein Stück weit mehr drin gefangen, wobei das jetzt ein großes Wort ist.
Aber das glaube ich gut, glaube ich auch. Weil letztendlich ist es ja, gut, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Wenn der eine meint, Geld ist für ihn das, was ihn antreibt, was ihn motiviert, dann ist es so. Dann ist das ja völlig in Ordnung für die Person, ja. Muss er selber wissen oder sie. Für mich ist es das nicht. Es ist in Anführungszeichen nur Geld. Das ist wichtig, natürlich, klar, logisch, jeder hat seinen Lebensstandard, den er halten will oder bis zu einem gewissen Grade dann downsizen will. Das ist völlig klar, aber es ist nur Geld. Mhm. Und ich glaube, da gibt es sicherlich verdammt viele Sachen, die unglaublich wichtiger sind als Geld. Wobei, wie gesagt, Geld ist wichtig, gar keine Frage.
Du bist dann... Ja, da musste ich erstmal googeln, ich hatte es vorher noch nicht gehört, das Schweizer Paraplegikerzentrum. Okay, ja. Und Paraplegiker sind Querschnittsgelähmte.
Ja, genau. Also es gibt Para- und Tetraplegiker, das werden unterschieden nach der unterschiedlichen Höhe des Bruches der Wirbelsäule. Oh. Also Tetraplegiker, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, können zum Beispiel, haben keine Handfunktion mehr, können nicht richtig greifen. Also ist ein sehr hoher Bruch der Wirbelsäule, in der Regel im Halswirbelbereich. Und Paraplegiker, da ist der Bruch tiefer. Und dann gibt es unterschiedliche Abstufungen, ab welchem Wirbelknochen der Bruch denn stattgefunden hat. Genau, Schweizer Paraplegikerzentrum, das war eine unheimlich tolle Zeit.
Wie bist du darauf gekommen?
Das war ja direkt nach der Brauerei und nach dem VIP-Bereich. Und da war dann die Frage nach dem Sinn, war da sehr im Fokus bei mir.
Klingt danach.
Ja, es war auch so, war auch wirklich so. Und da wurde dann ein Leiter der Anlasskoordination, schönes Schweizer Wort, gesucht, quasi Eventmanagement und Kongresswesen. Ja. Seminar- und Kongresswesen wurde da gesucht. Und ich habe gesagt, Worf, komm, das könnte ja so eigentlich passen, aber hat die Anzeige gesehen, war eine ganz normale Bewerbung über eine Anzeige, habe mich dann aber dann doch nicht beworben und dann kam diese Anzeige aber immer wieder. Und dann habe ich mir gesagt, irgendwann gesagt, naja, komm, dann bewirb dich da einfach mal. Ja. Und siehe da, ich habe dann auch ein Bewerbungsgespräch gekriegt. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mich auch noch nicht wirklich damit beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich halt mal beworben, wusste auch nur grob, was die denn da so machen. Also das ist die zweitgrößte Stiftung in der Schweiz, also das ist schon eine Hausnummer. Gegründet von Guido Zech, der da auch eine Lichtgestalt ist, auch mit ein paar Schatten. Aber eine einzelne Person hat das Ganze gegründet. Also auch das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann bei diesem Bewerbungsgespräch bin ich da erstmal reingekommen. Und das ist ein Akutspital, also ein Akutkrankenhaus. Und lebenslange Reha wird da gemacht. Und ich kam da rein und das war eine Halle, sonnendurchflutet, groß. Viele Rollstuhlfahrer natürlich, viele Fußgänger. Und ich kam mir so überhaupt nicht vor wie im Krankenhaus. Das war unglaublich angenehm, eine unglaublich angenehme Atmosphäre. Jeder hat Grüezi gesagt, also man hat sich gegrüßt. Die Leute waren unglaublich nett, hört sich jetzt so ein bisschen wie Paradies an. Ganz so Paradies war es da nicht, aber wie in jedem Job. Aber eine tolle Atmosphäre. Und das Bewerbungsgespräch war auch sehr offen, sehr, sehr locker. Und dann wurde ich irgendwann mal gefragt, na ja, stellen Sie sich vor, Sie kriegen jetzt wirklich diesen Job. Haben Sie sich überlegt, dass Sie jeden Tag mit Querschnittgelähmten arbeiten? Haben Sie sich das gut überlegt? Und dann habe ich eben auch nachgedacht und darüber hatte ich wirklich nicht nachgedacht und meinte dann so, na ja, wenn ich in 3 Monaten schlecht davon träume, dass ich hier arbeite und ein Problem damit habe, dann habe ich einen falschen Job erwischt, dann muss ich wieder gehen. Mhm. Und ich hatte dann nach 3 Monaten habe nicht davon schlecht geträumt und das war genau der richtige Job, weil es gab, glaube ich, keinen Job in meinem Leben, wo ich wirklich mehr über mich selber und mein Verhältnis zur Behinderung gelernt habe, als da in diesem Schweizer Paraplegikerzentrum.
Was hast du da gelernt?
Naja, das war so das gesamte Verhältnis zur Behinderung. Da waren zum Beispiel solche Situationen, dass ich habe damals bin sehr intensiv gelaufen, also gejoggt, bin Marathons gelaufen und, weil da war auch das Ausbildungszentrum für die Schweizer Spitzensportler, was den paralympischen Sport angeht. Also solche Leute wie Heinz Frey haben da trainiert und auch gearbeitet, Marcel Hug und so weiter und so fort. Und also wirklich die Top-Athleten, auch weltweit die Top-Athleten. Und das hat mich so angespornt, dass ich dann auch sehr viel gelaufen bin. Bin ich davor schon, aber da dann natürlich noch mehr. Mhm. Und eines Tages habe ich dann irgendwie Tempoläufer auf der Bahn gemacht. Und da war auch ein Rollstuhlfahrer, der da auch immer seine Runden gedreht hat und trainiert hat. Und ich habe mir dann wirklich die ganze Zeit während des Laufens gesagt, Mensch, ich kann mich gar nicht aufs Laufen konzentrieren. Wenn ich fertig bin, ist der ja wahrscheinlich auch fertig. Ich gehe duschen, der geht ja auch duschen. Oh Scheiße, hoffentlich ist dem das nicht unangenehm, mit mir zusammen in der Dusche zu sein. Mhm. Das war wirklich diese ganze Stunde oder wie lange ich da laufen war, habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Es kam dann natürlich so, wie es kommen sollte. Wir waren zusammen fertig. Und wir waren dann natürlich auch zusammen in der Umkleide, auch in der Dusche. Und als ich da unter der Dusche stand, er saß unter der Dusche natürlich, da ist mir das wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ganze Problem, das hatte ich. Er hatte überhaupt kein Problem. Für ihn war das komplett normal. Mhm. Aber ich hatte das Problem. Und das war so natürlich ziemlich am Anfang, als ich da angefangen habe. Aber das war so ein absolutes Aha-Erlebnis. Mhm. Dieser gekünstelte Umgang mit Behinderung, den viele Leute haben, den ich auch lange hatte, diese Berührungsängste, dass sie völlig überflüssig sind. Mhm. Völlig. Also auch wenn andere Situation. Die ganzen Kollegen saßen im Sommer draußen an einer langen Reihe, sehr eng. Mhm. Corona-Zeiten kaum noch vorstellbar, aber wir saßen sehr eng zusammen natürlich. Darunter eben auch noch ein Rollstuhlfahrer, das war jetzt zufälligerweise auch derselbe, mit dem ich da unter der Dusche war. Und dann stand eine Kollegin auf, die hinterste Ecke, und zwängte sich durch und sagte dann so, Ja, ihr braucht nicht aufzustehen, Ich komme schon durch. So, in dem Augenblick erstmal kurzes betretenes Schweigen, weil der Rollifahrer saß da ja natürlich auch. Und er guckt nur und sagt, ey, wegen dir fange ich mit so einem Scheiß gar nicht erst an. Und natürlich alle lachten und dann war diese ganze Situation in nichts wieder aufgelöst. Und sowas ist halt irgendwie jede Woche mal passiert oder alle paar Tage passiert. Und so diese Normalität, das war eine sehr schöne Erfahrung.
Ja, dann warst du noch nach der Zeit, warst du beim Universitätsspital in Zürich?
Ja, das war...
Wie dahin? Genau.
Ja, also ich habe zwischendurch, war ich dann mal wieder auf Reisen. Ich bin dann mit meiner Frau einmal ums Kaspische Meer gefahren mit dem Auto. Ja. Also Rumänien, Ukraine, Kasachstan oder Ukraine erst dann nach Russland, also über die Krim dann nach Russland rein. Also Sachen, die man heute so auch nicht mehr machen könnte. Mhm. Und dann später dann Usbekistan, Turkmenistan, über den Iran und dann wieder zurück. Und dann habe ich mir gesagt, gut, Gesundheitsbereich ist gut, machen wir weiter. Und dann bin ich ins Unispital nach Zürich. War da allerdings dann nicht so wirklich lang. Das war auch ziemlich enttäuschend für mich, das Ganze. Und vor allen Dingen bin ich dann komplett überlastet da ausgeschieden. Hab dann eine Zeit lang gar nicht gearbeitet, weil ich wirklich fertig war.
Weißt du, warum das passiert ist?
Ja, es war komplette Überlastung. Es war wirklich komplette Überlastung vom... Eigentlich auch schon witzig, in Anführungszeichen, dass wenn man in einem Bereich arbeitet, der eigentlich gesund machen soll, da krank wird, das ist schon nicht so toll. Also da habe ich mal einen kleinen Eindruck von dem gekriegt, was Leute im Gesundheitssystem leisten. Zumal ich da ja auch in der Marketingabteilung war im USZ. Und wir haben dann quasi ein kleines Praktikum war es nicht. Das waren so ein, zwei Tage, die wir dann auf Station auch waren. Haben dann einen weißen Kittel angekriegt und sind dann da rumgelaufen. Das Ganze ist dann auf meine Initiative eigentlich gemacht worden, auch weil ich einfach sehen wollte, wie sieht so ein Tagesablauf aus. Und das war für mich als jemand, der direkt mit der Pflege davor ja eigentlich sehr wenig zu tun hatte. Auch im Paraplegikerzentrum war ich ja nicht in der Pflege. Also die Arbeitsabläufe habe ich ja auch nicht mitgekriegt. Das war schon sehr, sehr faszinierend zu sehen. Also ich war nach den Tagen komplett durch und habe gesagt, wow, das gibt ja auch Jobs, die helfen Leuten wirklich. Mhm. Und was hast du denn bisher gemacht? Das ist ja, hast eigentlich immer so rumgespielt. Mhm. Sachen gemacht, die dir Spaß gemacht haben. Bis zu dem Zeitpunkt waren das auch alles immer Jobs, die mir Spaß gemacht haben. Und aber die machen ja richtig was. Also das ist so ein bisschen so das, was jetzt im Zuge dieser ganzen Corona-Geschichte auch immer wieder kommt, wie wichtig die Leute im Gesundheitswesen sind. War da schon, ist ja schon ein paar Jahre her, so diese Erfahrung zu sehen, Was passiert da eigentlich und was kann man da Gutes tun und was kann man da auch Schlechtes tun? Also je nachdem, wie man auch wieder auf die Menschen, in dem Fall die Patienten, zugeht, wie man mit denen, welche Zeit die benötigen und in diesem ganz, ganz, ganz kurzen Einblick, das war eine unglaubliche Faszination und eine unglaubliche Befriedigung, irgendwo zu sehen, so wow, aber hat auch sehr viel in Frage gestellt.
Aber was hast du da, also was war so das Erlebnis da, also was... Also,
ach, das,
hast du das mitgenommen?
Das gibt eigentlich kein kein herausragendes Erlebnis.
Also insgesamt, oder?
Ja, das war einfach dieses insgesamt mit den Menschen arbeiten, weil jeder Einzelne ist ja ein Individuum, das vergisst man immer so schnell. Jeder Einzelne hat seine Sorgen und Nöte, das kommt einem oder fällt einem erst wieder ein, wenn man selber derjenige ist, der als Patient irgendwo ist, weil dann will man auf einmal die beste und die beste Versorgung haben, die es gibt. Hat seine Sorgen und Nöte und teilweise Todesängste. Und damit umgehen zu müssen als Mitarbeitender, das ist schon echt eine Wahnsinnsnummer. Und also dafür muss man wirklich schon geschaffen sein das ist schon wirklich klasse. Also mir fehlen da so ein bisschen die Worte, um das zu beschreiben.
Und dennoch bist du...
Ja, ich habe ja einen ganz anderen Job gemacht. Also ich war damals da zuständig, mit zuständig habe gearbeitet an der Einführung der DRGs. Das ist ein Abrechnungssystem, was damals in der Schweiz eingeführt wurde, nachdem es schon in Deutschland eingeführt war. Das waren eigentlich ganz viele Punkte, die da letztendlich dann zu so einer Art Burnout geführt haben und dann letztendlich mich da wirklich abgrundtief runtergerissen haben.
Aber hast du es selber gemerkt oder war es dann in der Therapie oder bist du dann...
Nee, ich habe das schon selber gemerkt. Ich habe das insofern gemerkt, dass ich dann in Zürich auf dem im Hauptbahnhof im dicksten Gedrängel alle Leute angerempelt habe und dann irgendwann abgeklappt bin, umgeklappt bin und mich dann auf eine Bank gesetzt habe und gleich im nächsten Zug mich gesetzt habe, zurück. Ich habe damals in Luzern gewohnt, nach Luzern gefahren bin, auf dem Weg dahin noch meinen Hausarzt angerufen habe und ihm heulend gesagt habe, dass ich unbedingt einen Termin brauche. Ja. Und der hat mir dann auch den Termin gegeben und hat mich sofort krank geschrieben. Und dann habe ich dann auch recht schnell einen Therapieplatz gekriegt. Und das war für mich persönlich dann unglaublich schlimm, weil das hat mich wahnsinnig dann an Kaserne wieder erinnert, an Bundeswehr erinnert. Und das fand ich überhaupt nicht witzig. Und dann ging es eigentlich schon wieder recht schnell los, dass ich mir Gedanken gemacht habe, okay, was kannst du denn alternativ machen? Wie kannst du das Ganze jetzt wieder ins Positive ummünzen? Und wie kannst du das entwickeln? Also Krankenzimmer in Anführungszeichen, das war nachher irgendwie gespickt mit irgendwelchen Charts und mit irgendwelchen Blättern, die ich schon gemalt habe und irgendwelche Abläufe gemalt habe, gezeichnet habe, wie was ich denn machen könnte und irgendwelche Mindmaps und alles Mögliche. Also das ging dann schon recht schnell, aber hat dann doch ganz schön gedauert, bis ich dann wieder auf die Füße gekommen bin, jobmäßig.
Ja. Wie lange hat das?
Ja, also rund 2 Jahre, 1,5 Jahre, sowas in dem Dreh. Also das war schon ziemlich lange.
Und was hast du da so, also was würdest du Leuten raten, die da in so einer Situation sind?
Also da würde ich mich am liebsten mit irgendwelchen Ratschlägen wirklich zurückhalten, weil das vielleicht das Einzige, man kommt nicht alleine raus, man braucht da Hilfe.
Ja,
und auch so davor hätte ich immer unterschrieben, komm, Therapie, was soll denn das da? Wofür hast du Freunde? Irgendwann ist mal Feier mit, das kann man nicht einfach so regeln mit einem Bier am Feierabend. Das geht nicht, also da braucht man professionelle Hilfe, ansonsten ist so schon scheiße genug.
Du bist dann ja tatsächlich auf die Deutsche Wildtierstiftung danach gekommen.
Ja, genau.
Das ist auch nochmal ein spannender Bruch.
Ja, ja, eigentlich ist es gar nicht so ein Bruch. Das ist mehr...
Das macht es noch spannender.
Ja, das ist so ein Stück weit back to the roots. Vom Gesundheitswesen zur Wildtierstiftung ist ein Bruch, ja klar. Aber das ist im Grunde genommen wirklich ein großer Kreis, den ich da
zu Gastro eigentlich
gemacht habe. Nee, davor noch. Oh. Weil ich bin im Süden von Hamburg groß geworden und hatte immer einen wahnsinnigen Naturbezug. Einmal zur Jägerei, weil mein verstorbener bester Freund war ein unheimlich passionierter Jäger. Und der, mit dem bin ich früher mal losgegangen, dann Verwandtschaft, waren schon immer Jäger. Also ich glaube, ich habe meinen ersten Hasen, habe ich glaube mit 5 Jahren aufgebrochen. Also wirklich schon immer irgendwie dabei gewesen. Ich habe früher die Schule geschwänzt als Grundschüler, habe mich ins Feld gelegt und habe geguckt, wo da die Feldmäuse rumlaufen und fand das viel interessanter, als zur Schule zu gehen und solche Geschichten. Also unheimlicher Naturbezug. Und das ist nie ganz weggegangen. Also die Jägerei, Jagdschein und sowas, das war lange komplett durch. Also eigentlich der ganzen Zeit in der Schweiz. Aber trotzdem diese Naturliebe und dieses Interesse an der Natur. Wie sind die Zusammenhänge? Wie passiert das eine, wenn oder was passiert, wenn ich das eine verändere? Was passiert dann? Mhm. Nicht? Also diese ganzen Abläufe, die da sind. Und dann habe ich mir in dieser Zeit natürlich Gedanken gemacht, okay, du hast einen Jobrucksack, du hast einen privaten Rucksack, Interessen, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Und dann kam die Wildtierstiftung. Da hatte ich mich während der Zeit schon mal einfach so beworben, initiativ beworben. Da habe ich dann eine Absage gekriegt. Gut, war eine Initiativbewerbung, nicht weiter schlimm. Und dann irgendwann haben die tatsächlich einen Job ausgefüllt als Marketingleiter und ausgeschrieben. Und darauf habe ich mich dann halt beworben und hatte dann lange nichts gehört und bin dann nach Kanada gefahren. Da hatten wir mittlerweile unser Auto, so einen umgebauten Land Rover, den wir rübergeschifft hatten und dann immer in Kanada, in Alaska waren und da Touren gemacht haben. Da waren wir dann auch in Dawson City.
Ja.
Und dann klingelt das Telefon und da war dann eine Mitarbeiterin der Wildtierstiftung, die gefragt hat, wann ich dann zum Bewerbungsgespräch kommen kann. Und ja, da habe ich dann gesagt, ja, würde ich sehr gerne, aber ich bin gerade in Kanada. Ah ja, gut. Naja, dann müssen wir das nochmal besprechen. Und dann letztendlich das Ende vom Lied war, dass ich dann das erste Bewerbungsgespräch dann im Auto gemacht habe, per Telefon gemacht habe in Valdez in Alaska. Morgens Ortszeit irgendwie um 3:30 oder so. Andrea, meine Frau, ist dann rausgegangen, die ist irgendwo in die Küche gegangen oder so und habe mich da allein gelassen im Auto. Und dann habe ich da in diesem Auto die Weißkopfseeadler flogen um mich rum und dann habe ich das Bewerbungsgespräch gemacht. Über 1,5 Stunden. Das war ziemlich heftig.
Ja, das glaube ich.
Und aber das war cool irgendwie.
Das war super. Das steht außer Frage.
Naja, und dann gut, eine der Fragen war dann auch so, ja, jetzt angenommen, Sie kommen in die zweite Runde und wir wollen Sie aber natürlich auch gerne kennenlernen.
Ja.
Wie lange haben Sie denn geplant, noch da zu bleiben? Und dann hatte ich dann gesagt, naja, eigentlich hatten wir 2 Monate geplant, bis zum Ende des Sommers halt. Ja, aber jetzt zweites Bewerbungsgespräch, sagt man, dann komme ich zurück, das ist ja klar. Gut, es kam dann so, irgendwann kriegte ich dann die Zusage fürs zweite Gespräch. Und dann brach die Hektik aus, dann haben wir ganz schnell den Flug umgebucht und dann bin ich so mehr oder weniger direkt vom Flugzeug in die Wildtierstiftung und habe da dann das zweite komplett übermüdet, noch halb krank, dann das zweite Bewerbungsgespräch gemacht, aber es hat dann geklappt.
Ja gut, wenn man das in dem Zustand schafft, dann schafft man es auch
nicht. Ja, also spätestens nach dem zweiten Gespräch habe ich gesagt, never, never ever,
ja.
Das wird nichts.
Aber wie war, da hast du dann ja auch das Marketing gemacht und
genau.
Dann, und um mal den, das ist dein Lebenslauf so sehr reichhaltig, ich muss gerade ein bisschen tatsächlich mal auf die Zeit gucken gerade, das war irre. Du hast dich ja dann selbstständig gemacht mit, also das, wenigstens mal das Thema Wild blieb gleich,
ja.
Und ich hatte ja im Intro gesagt, du bist Crowdbutcher, was das heißt, und das fand ich jetzt auch ganz interessant, weil wir hatten ja auch schon eine vegane Köchin und alles hier.
Ah, okay.
Und dann war so, wie jetzt ein Schlachter oder so reinpasst, aber ich So wie ich das verstanden habe, ist es so, dass du tatsächlich die Tiere in einer wirklich natürlichen Umgebung halt jagst und du jagst die Tiere auch erst, wenn sie eigentlich komplett verkauft worden sind. Ist das ungefähr so?
Ungefähr.
Okay, dann stell das mal
vor. Ungefähr. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Also einmal Wild. Also wir vermarkten Wildfleisch. Das wird tatsächlich gejagt, also kein Gatterwild und nur auf der Ansitzjagd. Aber dieses Crowdbutching, das sind Rinder. Die brauchen wir aber nicht zu jagen, weil die sind schon im Gatter.
Ja.
Aber die sind ihr ganzes Leben im Gatter und sind nicht im Stall. Also die werden auf der Wiese, werden sie geboren. Sie leben ihr ganzes Leben auf der Wiese. Und das sind, also wenn ich sage das ganze Leben, dann sind das 3 bis 4 Jahre. Im Vergleich vielleicht dazu ein Mastrind, was wirklich nur im Stall gehalten wird und richtig gemästet wird, kein Auslauf hat, wird 180 Tage alt, also das so zum Vergleich. Also die Tiere.
So kurze Zeit werden.
Ja, krass. Ja, dann die wachsen halt wahnsinnig schnell, machen Muskelmasse und dann werden sie geschlachtet, klassisch. Und die Tiere von dem Bauern, mit denen ich zusammenarbeite, die brauchen diese Zeit, diese 3 bis 4 Stunden, Jahre natürlich, diese 3 bis 4 Jahre brauchen die auch, weil das Fleisch, das wächst natürlich im Sommer mehr. Im Winter nehmen sie wieder ab, da werden sie zugefüttert, aber da kriegen sie eben nicht so viel zu fressen. Im Sommer wächst das Fleisch wieder mehr und dann nehmen sie wieder ab. Also das ist das natürliche Muskelwachstum im Grunde genommen. Deswegen brauchen sie die Zeit auch, um Muskelmasse anzusetzen. Und dann machen wir es tatsächlich so, dass wir sie auf der Weide schießen. Das heißt, mit einem Kugelgewehr, also mit einem normalen Jagdgewehr, werden die aus 20, 30 Metern aus der Herde rausgeschossen. Und dann brechen sie zusammen, dann werden sie aufgehängt, also an den Hinterläufen werden sie dann hochgehängt, werden gestochen, damit sie ausbluten können, der Tierarzt ist dabei und erst dann werden sie transportiert 5 Minuten ins nächste Dorf, weil da ist dann der Schlachthof.
Oh.
Also das ist das Prinzip. Und dieses Crowdbutching, sie werden erst geschossen, wenn sie komplett verkauft sind. Das heißt, wir haben Pakete, 2 verschiedene Größen, das sind so 5,5 und 6,5 Kilo in etwa. Da ist alles drin, vom Hack bis zum Tomahawk-Steak. Und erst wenn ein ganzes Tier quasi verkauft ist in Form dieser Pakete, dann wird es geschossen. Also wir teilen uns ein Rind.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Paket bestelle, müsste ich erstmal warten, bis alle das Tier komplett gekauft haben.
Genau.
Und dann, also es kann auch Wochen dauern.
Ja, es dauert Wochen. Es dauert Wochen. Also wenn in der Regel ist es so, dass wir ein Newsletter verschicken an die Newsletter-Abonnenten. Darin wird angekündigt, wir wollen, jetzt haben wir gerade ein, heute wird es gerade geschossen, ein deutsches schwarzbuntes Niederungsrind. Dann wird erklärt, was das ist. Das ist eine aussterbende Haustierrasse. Wird erklärt, warum es nötig ist, dass auch die geschossen werden und verarbeitet werden. Was für Tiere das sind, die Pakete natürlich und so weiter und so fort. Wenn du dann sagst, okay, ich möchte das große Paket haben, dann warten wir tatsächlich, bis es komplett vermarktet ist. Es dauert in der Regel eine Woche. Und dann wird der Auslieferzeitpunkt avisiert und das ist in der Regel sind das so 3 bis 4 Wochen ab Start dieser Bestellrunde. Also du musst auf dein Fleisch warten, das ist so, ja.
Wie kommt man denn auf so einen Job?
In meinem Fall war es so, ich habe mit dem Landwirt, mit dem ich die meiste Zeit zusammenarbeite, den habe ich auf einer Party kennengelernt und der hat erzählt, dass seine Rinder draußen sind, dass das Bio-Rinder sind und dass er es schrecklich findet, wenn der Transporter kommt und sie abholt und die zum Schlachthof gefahren werden. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich nachvollziehen, aber sag mal, es gibt doch die Möglichkeit, die auch zu schießen. Ja, da hätte er auch schon mal von gehört. Und das können wir doch versuchen, so zu machen, weil dann kommt kein Tiertransport mehr. Und das haben wir dann einfach weiter verfolgt und haben es dann gemacht.
Ach, das mit dem Kollegen, oder?
Ja. Ah. Ja, ja. Der ist ein Biobauer aus der aus dem UNESCO-Biosphärenreservat, Flusslandschaft Elbe. Und seitdem machen wir das so, ja. Also das war im Grunde genommen, was zuerst war das Wild und dann sind die Rinder dazugekommen. Und jetzt sind es hauptsächlich die Rinder und das Wild ist auch noch da, aber das Hauptgeschäft ist letztendlich mit den Rindern.
Aber wie bestimmt ihr, was ihr jetzt schießt? Also dieser Newsletter, was du eben meintest, warum das nötig ist hin und wieder? Oder?
Ja, also der Bauer muss ja von was leben. Und er hat Rassen wie Auerochsen. Er hat eben diese Niederungsrinder. Er hat Obrackrinder, er hat Limousins und Wasserbüffel und alles Mögliche. Und nebenbei ist er auch noch Schäfer und hat ein paar tausend Schafe, die durch die Gegend laufen in der Elbtalaue. Mhm. Und letztendlich sage ich ihm, ich möchte jetzt gerne einen Auerochsen haben. Und dann sucht er letztendlich, oder beziehungsweise wir gehen zusammen auf die Weide und schauen uns die Tiere an. Und dann bestimmen wir gemeinsam, welches Tier dann letztendlich geschossen wird. Und bei den Wasserbüffeln ist es in der Regel so, dass er dann schon Vorschläge macht, das auf jeden Fall. Wenn er sagt, gut, das Tier, das ist nicht so wirklich kompatibel in der Gruppe und das macht Stress, dann sehen wir zu, dass es am besten passt. Und wenn es dann noch eine Ferse oder ein Ochse ist, dann passt es dann meistens auch für mich.
Ja. Hilft dir eigentlich dein ganzer beruflicher Hintergrund bei dem Job oder was?
Ja, unbedingt. Unbedingt, weil zum einen ist es natürlich der ganze Marketing-Background, der da unheimlich wichtig ist, weil letztendlich ist es ein Startup wie jedes andere auch und es geht um die Vermarktung, es geht um die Erschließung von Vertriebskanälen, es geht um die Kommunikation und das Ganze mit sehr wenig zur Verfügung stehenden Mitteln. Ja. Und das habe ich im Grunde genommen mit dem Sponsoring ja gemacht. Ja. Und das habe ich ja mein ganzes Berufsleben mehr oder weniger gemacht. Und diese Naturverbundenheit und alles, was damit zusammenhängt, die Wildtierstiftung natürlich, das ist das Allgemeinverständnis von Natur. Wie passt was zusammen? Welchen Impact hat es, wenn ich das jetzt mache? Also das hilft im Grunde genommen alles. Deswegen sagte ich auch irgendwann mal, das ist so ein Back to the Roots. Das ist wirklich so angefangen als Koch. Und da bin ich im Grunde genommen fast wieder angelangt, weil jetzt geht's wieder um gute Lebensmittel, jetzt geht's um Bio-Lebensmittel, jetzt habe ich wieder sehr viel mit Köchen zu tun. Und das hilft mir natürlich sehr viel, auch mit den Köchen, mit den Küchenchefs zu reden, sie ein Stück weit auch zu verstehen, dass wir nicht von komplett unterschiedlichen Sachen reden. Ja. Und das macht auch unheimlich Spaß, weil diese Faszination Lebensmittel oder ja, das ist geblieben, absolut.
Wenn du jetzt so tatsächlich mal so als gefühlte Abschlussfrage.
Ja, WhatsApp.
Keine Angst.
WhatsApp. WhatsApp.
Ja. Nee, ich wollte tatsächlich, ich frage immer, es gibt ja ganz viele, also auch die den Podcast halt hören, die überlegen halt, soll ich mich verändern? Was soll ich? Oder haben meistens noch einen anderen Plan und machen ihn aber vielleicht nicht oder überlegen, was sie machen sollen. Und wenn du jetzt nochmal auf all das, was du jetzt in deiner ganzen beruflichen Laufbahn so gemacht hast, also wirklich vom Koch über Sponsoring, über bis Crowdbutcher, was könntest du den Leuten jetzt gerade so zweifeln nochmal so mitgeben, so als Tipp, worauf man vielleicht achten sollte, was so Fallen sind, was hilft?
Also Fallen, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selber treu bleibt. Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass man nach wie vor in den Spiegel gucken kann und das jeden Morgen. Und wenn man sich verbiegt, dass man sich nicht zu doll verbiegt. Verbiegen musst du dich irgendwo, das bleibt nicht aus. Hm. Aber trotzdem sollte man, glaube ich, innerhalb seiner Wertegrenzen bleiben und nicht darüber hinausgehen. Und ansonsten einfach machen, einfach ausprobieren. das hört sich so profan an. Es ist aber nicht profan. Das ist unglaublich schwierig. Aber das sind so wirklich zwei Sachen, die, glaube ich, ja, die, nein, die sind wichtig. Sich selbst treu bleiben und es zu machen. Und ein Stück weit zahlenbasiert zu sein, aber auch auf den Bauch hören.
Das ist doch ein guter Tipp.
Ja, bei mir funktioniert es so. Also,
ja, ist doch super. Wie gesagt, du bist ja da. Danke übrigens, dass du da warst. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Du, vielen Dank. Mir auch.
Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.